Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Über Hunderttausende von Jahren hing das Überleben des Menschen ganz unmittelbar von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit ab. Ob er aus lebensbedrohlichen Situationen fliehen musste oder bei der Jagd erfolgreich sein wollte, immer musste der Körper sekundenschnell alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren. Physiologische Überlebensmechanismen, die uns bis heute prägen. Heute muss zwar niemand mehr vor dem Säbeltiger fliehen und auch die Zahl der Menschen, die ihr Überleben durch die Jagd sichern müssen, ist klein. Unser Körper aber hat sich kaum verändert. Er braucht regelmäßige körperliche Stresssituationen, um gesund zu bleiben. Der relative Komfort der modernen Welt macht ihn auf die Dauer krank. Heute ist der Sport an die Stelle des Überlebenskampfes in der Savanne getreten. Er wirkt im wahrsten Sinne des Wortes lebensverlängernd. Erst allmählich beginnt die Wissenschaft zu verstehen, wie die gesundheitsfördernden, komplizierten biochemischen Prozesse ablaufen, die intensive sportliche Anstrengung auslöst. Eine zentrale Rolle spielen dabei die sogenannten Exerkine. Ein Forschungsteam am Karlsruher Institut für Technologie hat untersucht, wie viel Sport es braucht, damit sie ihre lebensverlängernde Wirkung entfalten können.
Wir wissen ja sehr, sehr lange bereits, dass Sport eben sehr, sehr gesund ist für den Menschen. Das kommt zum Beispiel dadurch, dass die Muskulatur wächst durch den Sport, dass unser Herz-Kreislauf-System sich anpasst. Aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz, ganz viele weitere positive Effekte. Zum Beispiel reduziert Sport das Risiko für Typ-2-Diabetes oder für Bluthochdruck oder für kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt. Und damit senkt es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit zu versterben. Also Sport wirkt faktisch lebensverlängernd.
Dirk Weber arbeitet am Institut für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie. Der Ernährungswissenschaftler untersucht den Stoffwechsel in körperlichen Belastungssituationen. Dabei ist er mit seiner Arbeitsgruppe auf das relativ junge Forschungsgebiet der Exerkine gestoßen.
Das Wort Exerkine kann man sich gut ableiten vom englischen Wort für sportliche Aktivität, Exercise. Und diese Exerkine, das sind dann eben Stoffwechsel-Zwischenprodukte, die infolge körperlicher Aktivität ausgeschüttet werden und die dann eben positive Gesundheitseffekte haben. Also die werden nach dem Sport gebildet bei uns im Körper und vermitteln dann eben die positiven Gesundheitseffekte vom Sport. Lange Zeit wusste man gar nicht, wie diese Mechanismen überhaupt vermittelt werden. Also wir wussten, okay, man macht Sport und dann hat man eben diese positiven Gesundheitseffekte. Aber dieser Zwischenschritt zwischen dem Sport und den positiven Gesundheitseffekten, der ist eben noch, was die Forschung angeht, ziemlich in den Kinderschuhen.
Tatsächlich weiß man heute, dass die gesundheitsfördernden Effekte körperlicher Belastung ein komplexes Zusammenspiel wahrscheinlich hunderter unterschiedlicher Botenstoffe, Proteine, Peptide, Nukleinsäuren und Metaboliten voraussetzen. Sie werden nicht allein in den schwer arbeitenden Muskeln freigesetzt, sondern an vielen unterschiedlichen Stellen im Körper gebildet.
Die Forschung gibt's ungefähr seit der Jahrtausendwende. Im Jahr 2000 wurde eben Interleukin 6, das war so das erste prominente Exerkin, da wurden eben diese verschiedenen Effekte festgestellt und seitdem wurden dann noch Dutzende weitere entdeckt. Also es ist jetzt wirklich eine weite Bandbreite von nachgewiesenen Exerkinen, wo wir so wissen, okay, die haben wirklich Gesundheitseffekte, die sie mit sich bringen, aber da ist noch ganz, 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 ganz viel offen. Also wahrscheinlich gibt es noch deutlich mehr, als wir bisher entdeckt haben, weil auch eben in den letzten Jahren immer wieder neue dazukommen und für bereits vorhandene Exerkine kommen auch immer wieder neue Gesundheitseffekte dazu. Das heißt, das Feld bewegt sich momentan sehr, sehr schnell vorwärts.
Zytokine oder Interleukine beispielsweise haben eine Schlüsselrolle in der angeborenen Immunantwort.
Interleukin 6 ist ein sehr interessantes Beispiel, denn eigentlich ist es als Entzündungsmarker bekannt oder als proentzündlicher Stoff, erhöht also die Entzündungsneigung unseres Körpers. Und das ist ja eigentlich was wir überhaupt nicht haben wollen. Das wäre also so ein gegenläufiger Effekt eigentlich, ein negativer Gesundheitseffekt. Das ist aber nur die klassische Sichtweise auf dieses Molekül, das nämlich dann normalerweise von Immunzellen eben produziert und abgegeben wird. Jetzt hat man aber eben um die Jahrtausendwende herum entdeckt, dass Interleukin 6 eben auch von Muskelzellen abgegeben werden kann nach sportlicher Aktivität. Und dann hat es sogar genau umgekehrte Effekte, nämlich dass es eben antientzündlich wirkt. Und außerdem trägt es auch zum Beispiel zur Muskelanheuerung bei, also signalisiert dem Körper, dass er mehr Muskulatur aufbauen muss und alte Muskulatur oder Muskelverletzungen dann halt eben adressieren muss. Immer wenn der Name Myo vorne steht, dann weiß man, es kommt aus dem Muskel oder ist irgendwie mit dem Muskel assoziiert, hat also irgendwie Effekte auf die Muskulatur. Wenn man es alles zusammenfasst, mit Sicherheit mehr als 50 bis 100 Exerkine, die bisher schon bekannt sind, mit einer ganz weiten Bandbreite an individuellen Effekten. Also jedes Exerkin hat dann auch nochmal einzelne Effekte, die ganz speziell sich von den anderen abgrenzen. Es gibt eben überlappende Effekte, wie zum Beispiel diese anti-entzündlichen Effekte oder Effekte auf Muscle Remodeling, die immer wieder oder sehr, sehr häufig auftreten, aber eben auch sehr, sehr spezifische Effekte von diesen einzelnen Exerkin. Was auch noch ein interessanter Effekt ist, der häufiger auftritt, sind Effekte auf die Fettsäure und Glukoseverfügbarkeit im Blut. Also man könnte sagen, die reduzieren den Blutzuckerspiegel und reduzieren den Blutlipidspiegel, die Menge an Glukose und die Menge an freien Fettsäuren, die im Blut vorliegen. Und das ist deshalb interessant, weil eben auch diese Menge an freien Fettsäuren und die Menge an Glukose im Blut sehr, sehr starken Einfluss nehmen auf Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas, kardiovaskuläre Erkrankungen, weil sich eine zu hohe Verfügbarkeit von freien Fettsäuren im Blut zum Beispiel negativ auf Typ-2-Diabetes auswirkt und eine zu hohe Verfügbarkeit von Glukose im Blut kann zum Beispiel schädigend auf die Blutbahnen sich eben auswirken.
Myostatin ist ein Protein, das eigentlich das Muskelwachstum hemmt.
Es gibt ganz viele unterschiedliche Exerkine in diesem Bereich der Entzündungsmarker. Das Myostatin wäre jetzt zum Beispiel eins, was sehr, sehr stark im Bereich Muskelwachstum verankert ist. Nämlich darüber, dass es eben reguliert, wie stark der Körper eben Muskulatur auf- und abbaut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch ganz, ganz weitere Klassen von Exerkinen. Nämlich zum Beispiel gibt es noch so etwas wie zum Beispiel Adiponektin. Das ist ein Hormon, was eben aus dem Fettgewebe ausgestoßen wird. Damit sehen wir, dass es eben auch nicht nur Entzündungsmarker oder Zytokine sind, sondern es sind eben auch Hormone und aus ganz unterschiedlichen Geweben, also nicht nur aus der Muskulatur, sondern eben auch aus dem Fettgewebe. Dann haben wir zum Beispiel auch noch sowas wie zentrale Stoffwechselzwischenprodukte, also vielleicht Laktat. Laktat wird ja ganz prominent in einer hohen Belastungsintensität gebildet. Da hat man früher immer gedacht, das verursacht den Muskelkater. Heute nimmt man eigentlich an, dass der Muskelkater primär durch Mikroverletzungen der Muskulatur entsteht. Darüber ist Laktat halt sehr, sehr bekannt geworden, diese Milchsäure, die sich eben in der Muskulatur bildet. Und da hat man eben früher angenommen, das ist nur ein negativer Stoff, denn die Anreicherung von diesem Laktat, die reduziert eben die sportliche Leistungsfähigkeit. Das ist auch richtig. Das passiert zum Beispiel darüber, dass es eben den pH-Wert in der Muskulatur ein bisschen reduziert. Aber Laktat, und das hat man jetzt erst in den letzten Jahren festgestellt, hat darüber hinaus sehr, sehr viele positive Gesundheitseffekte. Zum Beispiel antientzündliche Effekte, aber auch zum Beispiel Zellerneuerung oder Signalisierung, dass zum Beispiel Muskulatur aufgebaut werden muss und wurde deshalb eben in den letzten Jahren auch als Exerkin anerkannt.
Ebenso vielfältig wie die durch Sport ausgeschütteten Exerkine sind ihre physiologischen Wirkungen.
Zum Beispiel eine erhöhte Angiogenese, dass also mehr Blutzellen gebildet werden. Wir haben eine erhöhte Bildung von Muskulatur. Wir haben zum Beispiel ein Browning von weißem Fettgewebe. Das wird zwar noch kontrovers diskutiert, aber es gibt eben Indizien darauf, dass weißes Fettgewebe sich in braunes Fettgewebe umwandeln kann durch die Wirkung verschiedener Exerkine. Weißes Fettgewebe ist für den Körper tendenziell eher gesundheitsschädigend, aber auch nur, wenn es eben zu viel auftritt. Bei vielen Menschen ist das aber eben ein Problem, weil wir sehr große Probleme mit Übergewicht haben in der Gesellschaft. Und braunes Fettgewebe, das tritt eigentlich kaum auf bei erwachsenen Menschen, also wirklich nur in einem sehr, sehr, sehr geringen Anteil, also wirklich kleiner als 1% des gesamten Fettgewebes des Körpers. Und das braune Fettgewebe ist eigentlich viel mehr bekannt bei Neugeborenen, weil die Neugeborenen eben durch ihre geringe Muskulatur noch nicht wirklich sehr in der Lage sind zu zittern. Die müssen aber ja trotzdem irgendwie eine angemessene Körperkerntemperatur aufrechterhalten. Und das passiert eben über dieses braune Fettgewebe, da das in der Lage ist, ohne eben Muskelaktivität Wärme zu produzieren. Ja, also dieses braune Fettgewebe, das verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und wenn man das jetzt mal zurückdenkt auf uns als Erwachsene, wenn man jetzt den Anteil an braunem Fettgewebe erhöhen könnte, dann könnte man natürlich auch den Energieverbrauch des Menschen erhöhen. Und das ist natürlich gerade heute im Hinblick auf Übergewicht ein sehr, sehr interessanter Mechanismus. Aber wie gesagt, das wird auch noch kontrovers diskutiert. Da gibt es sehr, sehr viel Forschung zu. Und das ist noch nicht abschließend geklärt, ob das tatsächlich durch die Exerkine immer und unter welchen Umständen das eben ausgelöst werden kann.
Der komplexe Wirkungsmechanismus, wie unser Körper auf körperliche Stresssituationen reagiert, hat sich in der Evolutionsgeschichte des Menschen herausgebildet. Immer, wenn es ums Überleben in einer feindlichen Umgebung ging, mobilisierte der Körper alle verfügbaren Reserven. Wiederholten sich Notsituationen häufiger, musste er sich daran anpassen. Wir nennen das heute Training.
Der Gedanke dahinter, der wird mir auch viel zu wenig diskutiert in der Literatur, dass es evolutionär ja absolut sinnvoll ist, diese Mechanismen an den Sport zu koppeln. Denn wenn ich jetzt eine sportliche Betätigung habe, was ja früher mehr irgendwie das Jagen war oder das Weglaufen von einer Gefahr, dann signalisiert das meinem Körper ja, dass er sich auf die nächste Gefahr besser anpassen muss. Und diese Signale, die müssen ja irgendwie vermittelt werden und das machen eben die Exerkine. Und damit kommen wir zu unserer Forschung, denn wir konnten eben kürzlich zeigen, dass ein ganz entscheidender Faktor bei der Ausschüttung dieser Exerkine die Intensität der Belastung ist. Und wenn man das vor diesem Hintergrund begreift, dann ist das eben auch wieder sehr, sehr passend, denn je höher die Intensität der Belastung, desto mehr muss sich der Körper ja eben an diesen Reiz anpassen. Wenn ich jetzt eine ganz, ganz minimale Belastung nur hatte, dann ging das für den Körper ganz gut und der Körper muss sich eben nicht daran anpassen, um beim nächsten Mal diese Belastung vielleicht irgendwie schneller oder besser zu schaffen, weil die Belastung hatte ja gar kein Problem für den Körper dargestellt. Wenn die Belastung aber so hoch ist, dass es wirklich an die Grenze geht oder eben schon sehr, sehr anstrengend für den Körper, dann macht es eben Sinn, Anpassungen zu treffen, dass die Belastung beim nächsten Mal nicht mehr so anstrengend ausfällt. Dadurch passt das Ganze ja gut zusammen und wir haben eben gezeigt, dass diese Exerkine eben bei einer moderaten Belastungsintensität nicht oder kaum ausgeschüttet werden und bei einer intensiven Belastungsintensität eben sehr, sehr stark ausgeschüttet werden. Wir haben jetzt natürlich nicht alle Exerkine erfasst, aber im Grunde genommen kann man das für viele der heute bekannten Exerkine so zusammenfassen, dass die Belastungsintensität da eben ein ganz entscheidender Faktor ist.
Die Probanden mussten dabei 30 Minuten auf einem Ergometer absolvieren.
Wir hatten zwei verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe hatte eben eine moderate Intensität, die war definiert als 50% VO2 Peak und dann eine Gruppe, die hatte eine intensive Intensität, das waren eben 75% VO2 Peak. Diese moderate Intensität, das ist eben was, was man relativ gut durchhält und die intensive Intensität, das ist eben, wo es schon dann relativ an die Grenzen geht. Dann hatten wir junge, gesunde Männer. Das heißt, wir können da jetzt relativ wenig Aussagen darüber treffen, wie es mit der Allgemeinbevölkerung aussieht. Also wie es jetzt vielleicht irgendwie mit kranken Personen aussieht oder mit weniger fitten Personen oder wie es zum Beispiel auch mit Frauen aussieht. Dazu führen wir jetzt gerade auch noch weitere Forschung durch. Aber im Grunde genommen haben wir eben herausgefunden, dass die Exerkine, die wir uns da eben angeguckt haben, das sind im Wesentlichen solche Stoffwechselzwischenprodukte, auf die wir uns fokussieren, wie zum Beispiel Laktat oder davon abgeleitete Stoffe. Und die sind eben nur angestiegen bei der intensiven Intensität. Und für Laktat ist das ja auch plausibel und logisch. Das war jetzt keine große Erkenntnis dahingehend. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Stoffe, die wir da entdeckt haben, wie zum Beispiel Lactoylphenylalanin. Das ist seit 2022 bekannt, weil dort eben in einer ganz prominenten Studie gezeigt wurde, dass Lactoylphenylalanin in der Lage ist, nach dem Sport Hunger und Sättigung zu regulieren. Das heißt, ohne dass man da jetzt irgendwelche negativen Begleiterscheinungen hat, ist das eben in der Lage, den Hunger nach dem Sport zu reduzieren. Und vielleicht kennt man das auch von sich selbst, wenn man schon mal intensiven Sport gemacht hat, dass man dann weniger Hunger hat plötzlich, obwohl man ja eigentlich viel mehr Hunger haben müsste. Ja, man hat ja gerade ganz viel Energie verbraucht und die müsste der Körper ja dann eigentlich wieder irgendwie reinschaffen, aber tatsächlich hat man weniger Hunger. Und auch das ist ja irgendwie sinnvoll, denn Hunger reduziert ja quasi auf einer psychologischen Ebene die sportliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich während hochintensivem Sport keinen Hunger habe, dann kann ich mich besser auf den Sport fokussieren, beziehungsweise früher eben auf die Jagd oder eben irgendwie auf die Flucht.
Ergebnis der Studie: Die gesundheitlichen Benefits der Exerkinausschüttung stellen sich erst dann ein, wenn die Belastung eine bestimmte Schwelle überschritten hat.
Was die Intensität angeht, haben wir eine aerobe Ausdauerbelastung durchgeführt. Das heißt, für Kraftbelastungen kann ich hier nur aus Sekundärliteratur sprechen, also nicht aus eigenen Erkenntnissen. Wenn man das Ganze aber auf Kraftliteratur übertragen würde, dann wäre es eben so, dass ob ich jetzt eine geringe Anzahl an Wiederholungen mache und dafür mit viel Gewicht oder wenig Gewicht und dafür mehr Wiederholungen, beides wird wahrscheinlich zu einem Ausstoß von Exerkinen führen, solange es halt eben für den Körper sehr, sehr anstrengend ist. Gerade mit den Exerkinen, die wir da auch untersucht haben, ist es eben auch sehr sinnvoll, wenn man über die individuell anaerobe Schwelle drüber kommen würde, sodass eben auch sehr, sehr viel Laktat produziert wird. Wenn ich jetzt außer Atem gerate, also ich schaffe es jetzt nicht mehr permanent durch die Nase zu atmen, sondern ich schaffe es nur noch durch den Mund zu atmen, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Indiz dafür. Er ist natürlich auch nicht perfekt, aber kann man sich dann ungefähr ein bisschen herleiten. Generell, wenn es eben anfängt, sehr, sehr anstrengend für einen zu werden. Und das ist eben auch ganz individuell unterschiedlich zwischen verschiedenen Personen, weil jemand, der jetzt fitter ist, der muss natürlich eine ganz andere sportliche Leistung vollbringen, damit er eben an seine sportliche Grenze gerät, als jemand, der vielleicht ein bisschen weniger fit ist. Man kann es sich auch vom Puls her ableiten. Theoretisch wäre es natürlich besser, wenn man gewisse Werte von sich kennt. Also Maximalpuls wäre da schon mal ganz hilfreich. Dann kann man sagen, okay, im Verhältnis zum Maximalpuls, wo könnte da jetzt ungefähr meine Schwelle liegen? Wenn man es ganz genau wissen will, müsste man eigentlich eine Spiroergometrie machen, mit der man dann eben feststellen kann, wo liegt jetzt hier meine individuell anaerobe Schwelle. Da wird dann Laktat aus dem Ohrläppchen entnommen zu verschiedenen Belastungsintensitäten und dann wird halt eben eine Laktatkurve gezeichnet, anhand derer man sich dann abschätzen kann, wo liegt jetzt hier meine Schwelle. Aber im Grunde genommen ist es gar nicht so kompliziert. Ja, also wenn man ein bisschen drauf achtet, wie schwer ist jetzt diese Belastung für mich, wie stark gerate ich hier außer Atem, wo liegt meine Herzfrequenz. Also mit all den Werten kann man da eigentlich auch ohne eine komplizierte Diagnostik relativ nah schon rankommen. Und ich glaube, es weiß auch jeder ungefähr, wo jetzt eine wirklich intensive, schwerwiegende Belastung anfängt und wo dann vielleicht irgendwie noch eine moderate Belastung ist. Also das merkt man relativ gut auch selbst.
Interessanterweise werden die Exerkine nicht nur in Muskeln, im Fettgewebe oder in unterschiedlichen Organen gebildet, auch das Mikrobiom in unserem Darm ist daran beteiligt.
Das Mikrobiom wird zunehmend als Ort erkannt. Das ist aber tatsächlich ein Gebiet, was fast noch mehr in den Kinderschuhen steckt. Also es ist momentan super viel Forschung im Bereich Darmmikrobiom. Auch in den Ernährungswissenschaften kann ich sagen, da passiert momentan sehr, sehr viel, was das angeht. Ist ein ganz großes Thema. Und auch da werden ganz viele unterschiedliche Stoffwechselprodukte produziert. Wo man aber noch nicht sicher sagen kann, werden die jetzt nur daher produziert, werden die zusätzlich daher produziert, dann ist natürlich auch die Frage, unter welchen Umständen. Beim Darmmikrobiom nimmt natürlich die Ernährung auch immer eine ganz starke Rolle ein. Und auch durch den Sport wird unser Darm stark verändert. Zum Beispiel erhöht sich die Darmpermeabilität, das heißt, die Zellen werden größer, also die Zellen werden durchlässiger während dem Sport. Dadurch dringen dann auch möglicherweise mehr negative Stoffe in den Körper ein. Also hat alles nicht nur 100% positive Effekte, aber die positiven Effekte vom Sport, die überwiegen natürlich absolut.
Natürlich stellt sich die pharmazeutische Industrie die Frage, lassen sich manche Exerkine nicht auch synthetisieren, sodass Patienten auch ohne sportliche Belastung damit behandelt werden könnten? An sogenannten Sportmimetika wird bereits intensiv geforscht.
Das ist natürlich der logische nächste Gedanke und der ist natürlich auch der Wissenschaft gekommen. Da gibt es Überlegungen in die Richtung, aber es ist aus bestimmten Gründen nicht immer ganz so einfach. Zum Beispiel so ein Stoff wie Lactylphenylalanin, der wird im Darm erst noch auseinandergebrochen. Der besteht quasi aus zwei einzelnen Molekülen und die werden dann in der Mitte gespalten und dann kommen nur die beiden einzelnen Moleküle im Körper zusammen und der Körper kann die dann nicht wirklich wieder zusammenfügen. Das heißt, als Pille kann man so einen Stoff leider nicht nehmen. Man könnte ihn aber als Injektion verabreichen. Und das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke für solche Abnehmspritzen wie von Novo Nordisk zum Beispiel, die ja momentan ganz prominent sind. Und deshalb hat Novo Nordisk, dieser Hersteller von den ganz bekannten Abnehmspritzen, auch bereits eine größere Arbeitsgruppe eingerichtet, um eben zu diesem Thema Lactylphenylalanin zu forschen. Die sind da also ganz konkret dran. Und was diese anderen Exerkine angeht, gibt es auch Überlegungen, die halt eben irgendwie per Supplementation oder per Injektion irgendwie verfügbar zu machen. Dann ist aber auch natürlich immer eine Frage, wo wirken die jetzt? Ja, also wenn ich die jetzt einfach nur über die Nahrung oder vielleicht auch per Injektion ins Blut bringe, sind die dann da, wo sie hingehören? Kommen sie da überhaupt an, wo sie hingehören? Also wenn wir jetzt zum Beispiel von neurologischen Exerkinen sprechen, wenn die da irgendwo im zentralen Nervensystem oder im Gehirn abgegeben werden und da auch wirksam sind, dann kriege ich die von außen da vielleicht gar nicht rein, weil unser zentrales Nervensystem vom Blut ja gewissermaßen getrennt ist über die Bluthirnschranke. Und die Bluthirnschranke verhindert eben, dass gewisse Moleküle überhaupt ins Gehirn und zentrale Nervensystem kommen. Das ist für uns natürlich sehr, sehr positiv, weil wir ansonsten nicht überlebensfähig wären. Aber natürlich für solche Überlegungen natürlich eher negativ. Da muss man natürlich immer viele Dinge beachten. Ja, also wo wirkt das jetzt? Wo wird es normalerweise synthetisiert? Wie kriege ich es überhaupt in den Körper? Kriege ich es überhaupt in den Konzentrationen in den Körper? Ist es per Injektion dann überhaupt stabil in den Konzentrationen? Das sind alles so Überlegungen, die das Ganze halt noch ein bisschen schwierig machen, die das Ganze aber nicht grundsätzlich ausschließen. Deshalb, ich bin der Überzeugung, dass da noch sehr, sehr viel auf uns zukommt. Das Problem ist, dadurch, dass eben das komplette Thema Exerkine seit ungefähr 25 Jahren existiert, was für die Forschung tatsächlich weniger lang ist, als es vielleicht klingt, ist das Thema, diese Exerkine dann entsprechend auch nutzbar zu machen, noch viel, viel weniger lange erforscht. Ich bin mir aber sicher, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird in dem Bereich. Was auch noch sehr, sehr interessant ist, ist, dass wir tatsächlich zwei neue Gruppen entdeckt haben, mehr oder weniger entdeckt, also im Sportkontext, die eben auch Exerkine sein könnten, nämlich acetylierte Aminosäuren. Die sind relativ ähnlich zu den Lactylaminosäuren, wo wir eben über Lactylphenylalanin gesprochen haben, und dann Acylcholine. Und die wurden eben in Sportstudien, Sportmetabolomics-Studien bisher noch nicht in der Art und Weise beschrieben. Da gibt es zum Beispiel Hinweise aus Studien von braunem Fettgewebe, dass die eben in braunem Fettgewebe gebildet werden. Und braunes Fettgewebe hat einige Eigenschaften durch diesen hohen Energieverbrauch, die relativ ähnlich sind oder sein können zu einer Muskelzelle. Und da könnte es eben Überschneidungen geben, wo wir jetzt gerade dabei sind, eben auch Literatur systematisch zu recherchieren und da dann möglicherweise Effekte eben diskutieren können, also dem Ganzen halt irgendwie ein Framing zu geben. Die sind nämlich tatsächlich sehr, sehr häufig hier und da mal aufgetaucht in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel eben bei dem braunen Fettgewebe, dann aber auch zum Beispiel in Krebsstudien oder in Studien von Nierengesundheit. Und keiner kann so richtig was damit anfangen, obwohl sie immer wieder in verschiedenen Datensätzen auftauchen. Und das wäre jetzt zum Beispiel noch was, was noch für die Zukunft zum Beispiel interessant sein könnte.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.